Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Der Text für unsere heutige Predigt steht im ersten Kapitel des Evangeliums von Johannes, Vers 35 und folgende. Am folgenden Tage stand Johannes wiederum da und zwei von seinen Jüngern. Und indem er auf Jesus blickte, wie er umherging, sagte er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sagte er zu ihnen: Was begehrt ihr? Da sagten sie zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er sagte zu ihnen: Kommet, so werdet ihr es sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das ist übersetzt der Gesalbte. Er führt ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas genannt werden. Das heißt übersetzt Fels. Am folgenden Tage wollte er nach Galiläa weggehen und er findet Philippus. Und Jesus sagt zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und sagt zu ihm: Den, von welchem Mose im Gesetz geschrieben hat und die Propheten, haben wir gefunden. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagt zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und sagt zu ihm: Siehe, in Wahrheit ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael sagt zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, sah ich dich, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael erwiderte ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du. Größeres als dies wirst du sehen. Und er sagte zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen auf den Sohn des Menschen. Unser Abschnitt hat ein Thema: die Berufung der ersten Jünger durch Jesus. Diese Berufung der Jünger geschieht in einer Vielfalt von Arten und Möglichkeiten. Zunächst durch die Wegweisung von Johannes dem Täufer auf Jesus. Er bezeichnet ihn als Gottes Lamm. Und für seine Jünger bedeutet es ein Wechsel von einer Nachfolgerschaft in die andere. Ein weiteres Element der Berufung ist das Weitersagen von den schon Berufenen an den Nächsten. In einem Fall ist es der Bruder, in einem anderen Fall ist es der Freund. Es kommt ein drittes Element dazu, das ist die Prüfung des Angebotes. Und das Ergebnis dieser Prüfung ist die Überzeugung: Dies ist der verheißene Messias. Als Beispiel für die Prüfung eines Teiles, was man nicht kennt, fällt mir eine Kurzgeschichte ein, die ich kürzlich gelesen hatte. In einem Juweliergeschäft wurden zwei Männer beobachtet, die angeregt verschiedene Edelsteine prüften und verglichen. Der ältere von ihnen machte auf einen unscheinbaren Edelstein eine Kostbarkeit aufmerksam. Der andere konnte daran nichts Besonderes entdecken. An dem ist ja gar nichts, sagte er darauf. Doch der ältere nahm den Schmuckstein auf und hält ihn einen Augenblick in der geschlossenen Hand. Und als er sie öffnet, dann leuchtet der Stein in allen Farben des Regenbogens. Wie ist das möglich, fragt der andere. Das ist ein Opal, wurde ihm bedeutet, und zwar einer von den sogenannten sympathischen Steinen. Er braucht die Berührung einer warmen Hand, um seinen Glanz zu zeigen. So wie hier die Hand den Stein zu seinem Glanz erwärmte, so vermag die Liebe Gottes und sein Geist die Unscheinbarkeit in der Begegnung mit Jesus Christus zu einem Strahlen zu verhelfen, das über alle menschliches Verstehen hinausgeht. Und das werden wir später auch bei Nathanael feststellen. Unser Abschnitt zeigt auch verschiedene Charaktere der Jünger, die berufen werden. Wie wollen Sie mal der Reihenfolge nachgehen? Zunächst ist es Andreas, der Johannesjünger. Er wird von diesen an Jesus, dem Gotteslamm, gewiesen. Hier wird ein Wechsel der Jüngerschaft vorgenommen. Johannes entsendet seinen Jünger Andreas und mit ihm noch einen anderen zu Jesus und sagt, folgt diesem nach. Diese kommen zu Jesus und Jesus fragt sie, was suchet ihr? Und sie fragen, wo er zu Hause ist. Und bei diesem Punkt fällt mir ein, als ich etwa vor 15 Jahren hierher kam, war ich auch auf Stellensuche. Da habe ich mich auch bei verschiedenen Firmen beworben und mich vorgestellt. Und je nach Größe des Betriebes und nach der Enge der Zusammenarbeit mit dem späteren Chef ist man entweder auch in sein Privatbüro eingeladen worden oder auch in seine Wohnung. So ist es ganz natürlich, dass man bei Annahme einer Stelle in einem näheren Arbeitsbereich auch von sich aus, nachdem man selbst geprüft worden ist, auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit und sei es in der Wohnung des neuen Chefs prüft. Einen ähnlichen Wunsch hatten die beiden Jünger. Und was sagt Jesus? Ja, kommt und seht. Und dieses Anschauen, dort wo Jesus sich aufhält, das dauerte ziemlich lange. Am Morgen haben sie ihn getroffen und um die 10. Stunde nach der Zählung der Juden, das ist für heute Begriffe für uns, etwa 4 Uhr nachmittags, waren sie zusammen. Und die Folge davon war, sie nahmen die Berufung als Jünger, als Mitarbeiter Jesu an. Es wird nicht weiter berichtet, was von den beiden Jüngern gesehen worden ist. Und wir wissen, dass Jesu zu Hause eigentlich nirgendwo war. Er hat bei Freunden Unterschlupf gefunden und ist dort gewesen. Und wir wissen aus einer Parallelstelle, aus Matthäus 8, Vers 20, dass er selbst sagt, auf eine ähnliche Frage, wo er denn zu Hause sei, des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Eins ist sicher, Andreas und der andere, Johannes Jünger, prüften und sahen etwas, was sie zum Bleiben und zur Nachfolge führte. Daher auch das Zeugnis des Andreas an seinen Bruder, den Fischer Simon. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten. Der zweite, der berufen wurde, war Petrus. Seine Berührung mit Jesus war zunächst nur kurz. Er wird von Jesus mit der Zusage des Namens Kephas, das bedeutet Fels, begrüßt. Petrus folgt in diesem Augenblick noch nicht. Nicht so wie sein Bruder Andreas, sondern er blieb als Realist noch in seinem alten Beruf als Fischer. Erst später, zum Zeitpunkt einer Entmutigung nach einer erfolglosen Nacht mit einem leeren Netz, was er nach Hause brachte, wir kennen diese bekannte Geschichte, da wird er abermals zur Nachfolge berufen. Und er kommt dann mit Jesus, um von nun an, wie er ihm geheißen hat, Menschen zu fischen. Dieser temperamentvolle Mann, Petrus, erlebt bei dieser Nachfolge ein wechselreiches Leben. Mit vielen Segnungen und Verheißungen, aber auch mit Enttäuschungen. Er musste viel lernen und vor allen Dingen, statt auf sich selbst, auf Jesus zu schauen und in seiner Kraft Dinge zu tun, nicht aus eigener. Und das bei seinem Temperament. Daher gab ihm auch später Jesus die Bekräftigung, wie sie Matthäus 16, Vers 18 steht: Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und er wurde es auch nach der Himmelfahrt Jesu, als zu Pfingsten er der bevollmächtigte Verkünder des Heilsweges in Jesus Christus wurde. Und er wurde wirklich ein Fels der Gemeinde. Er hatte aber auch dennoch nötig, von Gott eindeutig Lektionen zu erhalten. Besonders was das Evangelium an die Nationen betrifft. Denn sonst, ohne diese Lektion, wäre dieses Evangelium schwerlich in unserem Bereich gekommen. Im Zeitpunkt unseres Schriftabschnittes ist er nicht einer von denen, die andere auf den Messias hinweisen. Aber Jesus findet auch da einen Weg. Er geht weiter und findet seinen nächsten Jünger auf dem Wege nach Galiläa. Das war der Philippus, ein Mann aus Bethsaida, wie es hier steht, der Stadt von Petrus und Andreas. Jesus beruft ihn mit den Worten: Komm und folge mir nach. Und Philippus folgte daraufhin einfach Jesus nach. Anscheinend hatte er keine Frage an Jesus wie Andreas und brauchte auch keine Bedenkzeit wie Petrus, indem er sich zurückzog auf seinen Beruf. Was für seine Nachfolge wohl entscheidend gewesen war, wird auch aus den Worten deutlich, der in seinem Zeugnis von Jesus an seinen Freund Nathanael weitergibt. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz gesagt hat und die Propheten. Richtiger ist wohl, dass er, der Philippus, von diesem verheißenen Messias gefunden wurde, wie es auch hier berichtet ist. Jesus fand Philippus. Er sagte: Dieser ist Jesus, der Sohn des Josef aus Nazareth. Wir können davon ausgehen, dass diese beiden, wie alle Israeliten, recht gut in den Schriften Bescheid wussten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass so einfache Leute um die Prophetien über den verheißenen Messias wussten, wie eben Philippus und unser vierter Jünger in diesem Abschnitt, Nathanael. Er hatte auch nicht einmal Unrecht mit dem Hinweis auf den Sohn des Josefs aus Nazareth, den er wegen seiner Herkunft mit Zweifeln bedenkt. Denn nicht Nazareth ist die verheißene Wiege des Messias in den Schriften, sondern der Hinweis auf den Messias geht auf Bethlehem, der Stadt Davids. Hierzu kommt noch vielleicht der mindere Ruf, den diese Stadt bei den damaligen Zeitgenossen hatte. Ein Schreiber über die Geschichte Israels berichtet, in der Zeit Jesu war Nazareth eine kleine Siedlung im Gebiet des früheren Stammes Sebulon und hatte damals nur eine geringe Bedeutung. Diese Bedenken können aber den bereits von Jesus überzeugten Philippus gar nicht entmutigen. Er fordert den noch zweifelnden Nathanael zur Überprüfung auf. Übrigens mit den gleichen Worten, wie auch Jesus den beiden Jüngern des Johannes des Täufers sagte: Kommt und seht. So sagte auch Philippus: Komm und sieh. Nathanael ging nun hin, um zu sehen, wie es ihm von Philippus empfohlen wurde. Es muss wohl die Erfahrung von Philippus gewesen sein, dass wenn jemand in die Nähe von Jesus kommt, das heißt in eine persönliche Beziehung, dann entsteht sowieso ein Wandel in seiner Einstellung zu ihm. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Und wir merken es auch. Als Nathanael zu Jesus herantritt, gibt Jesus zu erkennen, was er von Nathanael weiß, mit den Worten: Siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Es ist verblüffend, wie Jesus jeden Menschen, der ihm nahe kommt, eindeutig erkennt und durchschaut. So auch hier, mit einer Bemerkung, die eine Auszeichnung ist. Denn was will man auch mehr hören, dass man ein wahrer Israelit ist, an dem kein Falsch ist. Und das Wort zu einem Menschen, der vorher eine abfällige Bemerkung über die Herkunft von Jesus gemacht hatte. Können wir uns in die Lage von Philippus hineindenken, der beide Aussagen gehört hat, die von Nathanael über das Zweifeln der Wirksamkeit der Herkunft von Jesus und über dieses so hochstehende Wort, diese Belobigung, die er ausspricht, von Jesus über den Nathanael. Das Wort von Nathanael war rein verstandesmäßig und von seinem Wissen her in Übereinstimmung mit der Überlieferung der Juden. Und Jesus legte ihm dieses Wort auch nicht zur Last, denn er wusste, dass der Mangel an geistlicher Übersicht bei ihm noch nicht aufgefüllt war, denn diese geistliche Übersicht geht über den Verstand hinaus. Sie war ihm noch nicht offenbart worden. Und im Augenblick versteht Nathanael immer noch nicht und fragt Jesus: Woher kennst du mich denn? Für ihn ist es einfach unverständlich, dass Jesus alles von ihm weiß. Und das kann er, weil er Gottes Sohn ist. Und das Wissen von Jesus über Nathanael war vorher da, wie Jesus hier bekennt. Jesus erkannte ihn, wie er sagt, bevor Philippus ihn rief. Also bevor die Sache zwischen Nathanael und Philippus losging. Und Nathanael wurde überführt, Jesus als seinen Herrn anzuerkennen. Vorher hatte ihm sein ganzes Wissen und die Verheißung über den Messias nicht dazu verhelfen können. Und er erkannte, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der König Israels. Und er spricht ihn nun mit Rabbi, das heißt Lehrer, an. Und hiermit wird eindeutig seine neue Stellung zu Jesus erkennbar. Jesus nennt ihm auch den Zeitpunkt, an dem er begann zu glauben, nämlich als Jesus sagte: Ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst aber Größeres sehen, verheißt er ihm. Und Nathanael sah Größeres. Es ist der gleiche Nathanael, er wurde später Bartimäus genannt, der am Ende des Johannesevangeliums mit dabei war, als Petrus mit den anderen fischen gehen wollte, und da kam ihm der auferstandene Herr den Jüngern entgegen. Und der Name Nathanael, das ist vielleicht auch bemerkenswert, hat die Bedeutung, die Gabe Gottes. Ein wirklich schöner Name für einen Jünger Jesu. In diesem Abschnitt haben wir jetzt verschiedene Wege gesehen, mit der Jesus seine ersten Jünger gefunden und zur Nachfolge aufgerufen hat. Es war alleine Jesus vorbehalten, Jünger in seine eigene Nachfolge zu berufen. Aus den verschiedenen Briefen der Apostel, eben auch dieser Jünger, wissen wir, dass diese auch wiederum andere immer nur in die Nachfolge Jesu gerufen haben und nie in die eigene Nachfolge. Bestenfalls wurde ihnen empfohlen, ihre Nachahmer zu sein. Paulus hat diese Wendung "seid meine Nachfolger" sehr oft verwandt. Und er weist damit von sich weg auf Jesus. Wir sehen es auch am Anfang im Verhalten von Johannes dem Täufer, der seine eigenen Jünger, Andreas und den anderen Jünger, es war wohl Johannes gewesen, der hier so umschrieben wurde in seinem Evangelium, dass er sie auf Jesus hingewiesen hat und dass diese ihm nachfolgten. Für uns ist es sehr wichtig zu wissen, dass dieser Ruf, die Nachfolge Jesu, auch noch heute geschieht. Aber wodurch und auf welche Weise geschieht das? Der Auftrag zur Berufung von Jüngern geht weiter. Das wissen wir aus den sogenannten Missionsbefehlen von Matthäus 28 am Ende. Dieser Befehl enthält die Vollmacht, hinzugehen und alle Völker zu Jüngern, das heißt zu Nachfolgern Jesus zu machen. Ihm, Jesus, ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, schließt dieser Befehl mit dieser Verheißung. Er gibt auch die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir können uns fragen, ob dieses Ziel erreicht worden ist. Ich glaube, nein. Und dann müssen wir weiter fragen, was fehlt denn noch, um es zu erreichen? Gerade seine Verheißung an die Jünger, bei ihnen zu sein, weist darauf hin, dass zur Nachfolge Jesu zuallererst seine Gegenwart erforderlich ist. Damals ging Jesus selber hin und berief seine Jünger. Er klärte Zweifel auf, die bestanden haben, wie wir es bei Nathanael gesehen haben. Die berufenen Jünger folgten ihm. Wir hörten auch, dass die Jünger zu ihrer Zeit ihr Wissen und Kennen der Schriften des alten Bundes kannten und auch das persönliche Zeugnis kannten und die persönliche Berufung durch Jesus. Das Zeugnis kannten sie von Freunden und Brüdern, die vorher mit Jesus Verbindung aufgenommen hatten und Nachfolger wurden und diesen Jesus als Messias bezeugten. Aber was haben wir noch davon übrig? Wie kann das heute hier bei uns noch geschehen? Zunächst sind uns die Schriften des Alten Bundes erhalten und in der Bibel greifbar. Aber prüfen wir uns, sind wir darin so bewandert wie die Jünger Jesu? Sicher, Jesus wandelt jetzt nicht mehr leiblich unter uns, um seine Jünger selbst zu berufen. Aber er hat uns den Tröster, den Beistand gegeben, den Heiligen Geist, der auch den Jüngern verheißen wurde und zu Pfingsten über die Gemeinde ausgegossen worden ist. Dieser Geist, dieser Tröster, vertritt Jesus in jedem, der ihn im Glauben angenommen hat. Hierbei wird deutlich, wie sehr Nachfolge Jesu mit der Gegenwart Jesus in einem Leben zu tun hat. Durch Jesus sind wir Erben der Verheißung an die Jünger. Nach Johannes 1, Vers 12, allen aber, die an ihn glauben, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So sind wir nun Erben an Sohnestadt, wenn wir in seine Nachfolge treten. In dieser Weise geht der direkte Ruf Jesus auch in der heutigen Zeit an uns in die Nachfolge. Das Zeugnis seiner Jünger haben wir in den Evangelium und Schriften des Neuen Testamentes aufgezeichnet. Also auch diese sind noch vorhanden. In diesen Schriften ist alles enthalten, was Gott uns in Bezug auf Jesus Christus und seinen Heilsplan in dieser Gnadenzeit, in der wir jetzt leben, offenbart hat. Diese Gnadenzeit geht, bis dass er wiederkommt. Wir wissen auch, dass jede von Gottes Geist eingegebene Schrift Nütze ist zur Lehre, zur strafenden Aufdeckung, zur Besserung und zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Nach 2. Timotheus 3, Vers 16. Wir sind dadurch gewiss in die Lage versetzt, durch das Wort Gottes in der Hilfe des Heiligen Geistes Gottes Willen für die Nachfolge zu erkennen. Wir können dabei auch so wirken wie die Jünger zu ihrer Zeit, indem wir andere Menschen auf das Leben mit Jesus hinweisen, vielleicht sogar durch unser eigenes. Oder aber auch, wenn wir noch nicht Jesu Nachfolger geworden sind, selbst durch das Zeugnis und Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesu, auf Jesus hingewiesen werden. Bestenfalls kann aber dieses Zeugnis nur ein Nachahmen seines guten Beispiels sein. Die Nachfolge Jesu beginnt erst, wenn ich von diesem Nachahmen in den Bereich Jesus gerate und dann erst durch die gleiche Macht und Ausstrahlung Jesu in seine direkte Nachfolge komme. Ein so nachstrebenswerter Mensch kann auch nur in die Nähe Jesu führen. Zu Jesus kommen und die Nachfolge treten, können wir nur selber. Binden wir uns dabei nicht an Menschen, sondern an Jesus. Vermeiden wir auch, andere an uns zu binden, wenn wir sie in die Nachfolge Jesus führen wollen. Wir können ihnen bestenfalls Hilfestellung geben. Eine klare Nachfolge entsteht immer nur im alleinigen Blick auf Jesus. Am Beispiel des Nathanael erkennen wir, dass in der Nachfolge Jesu es um eine Sache des Herzens geht. Ihm, Nathanael, hat das ganze Wissen um die Verheißung Gottes nichts ausgereicht, weil es verstandesgemäß auf das beschränkt war, was der Mensch im Denken hat. Und er hat es so angewandt. Erst seine innere Erkenntnis durch das Eingreifen Jesus hat ihn die Bedeutung Jesu als Gottes Sohn groß werden lassen. Und so wurde er ihn zum Rabbi, zum Lehrer. Bei diesem Erkennen ist es nicht geblieben bei Nathanael, sondern er ist Jesus in der Tat nachgefolgt. Aus unserem Abschnitt mit der Berufung der ersten Jünger haben wir erkannt, dass es zuallererst auf die enge Beziehung zu Jesus ankommt. Der Weg, auf dem einer in diese Nachfolge kommt, kann sehr verschieden sein. Der eine wird als vorbereiteter Mitarbeiter, wie die beiden Jünger von Johannes dem Täufer, in die Nachfolge Jesus weitergereicht. Hier konnten wir lernen, wie ein Vorbereiteter, ein Wegbereiter Jesu, wie es Johannes der Täufer war, von seiner Nachfolge in die Nachfolge Jesu überleitet. Er tat dies unter der Weisung Gottes. Er aber wird zunehmen, ich aber muss abnehmen. Er trat in der Bedeutung für die Jünger zurück. Sein Auftrag war erfüllt. Mit dem Hinweis auf Jesus als das Lamm Gottes war der Höhepunkt der Abgabe seiner Jünger an Jesus erreicht. Im Abschnitt davor wird die Taufe Jesus durch Johannes berichtet. Auch hier war vom Lamm Gottes, welch der Welt Sünde trägt, die Rede. Nachdem nun uns deutlich geworden ist, dass nur Jesus wichtig ist in der Nachfolge und nicht der Vermittelnde, oder auch der Freund oder Bruder, der uns auf Jesus hinweist, so erkennen wir auch die Bedingungen, unter denen Jesus in die Nachfolge ruft. Er selbst führt zu einer Entscheidung in unserem Willen. Er ist auf die Frage und Zweifel auch empfänglich, weil er weiß, dass in seiner Nähe diese Bedenken sich auflösen. Seine Macht und die darin eingebundene Liebe überführt den Suchenden in sein Licht und führt zur Erkenntnis des Heils in Jesus. Wie es auch Jakobus in Johannes in Kapitel 8, Vers 12 bekennt. Jesus ist das Licht der Welt und wer ihm nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte hier noch einen kurzen Hinweis auf den Vergleich des unscheinbaren Edelsteins mit der Veränderung bei der Erwärmung durch die Hand machen. Genauso, wenn man in die Nähe Jesu kommt, sieht das Verhältnis zu Jesus ganz anders aus. Im Weiteren werden wir ermutigt, wenn wir selbst in der Verbindung der Nachfolge Jesus gekommen sind, in gleicher Weise wie Andreas und Philippus, einen Dienst als Botschafter an Christi Stadt zu tun. Wie hier bei diesen beiden, können wir es auch heute noch bei erst gerade zu Jesus bekehrten Menschen feststellen, wie der Wunsch stark wird, auch andere mit diesem Jesus in Verbindung zu bringen. Die Vollmacht zu diesem Dienst besteht, auch heute, wie wir gehört haben. Lasst uns in diesen Dienst uns rufen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.